Willkommen zurück zu unserer kleinen, besonderen Metal.de Podcast-Reihe mit ASP. Mein Name ist Diana Hainbucher und ich habe die Ehre, mich auch heute wieder mit ASP unterhalten zu dürfen. In den ersten beiden Episoden haben wir über die großen Bögen gesprochen, über Geschichten in Zyklen, über Konzeptalben, Dramaturgie und das Weltenbauen. Und wir haben über die Bühne gesprochen, über die Magie des Moments, über das, was im Konzertsaal entsteht, wenn Musik und Publikum sich gegenseitig tragen. Heute gehen wir an einen Punkt, der oft im Schatten steht und doch für viele Künstlerinnen und Künstler zentral ist, das, was nach der Magie kommt. Der Kontrast zwischen Bühne und Alltag, Phasen von Erschöpfung, Zweifel, Überlastung, Brüche, Abschiede, Veränderungen und die Frage, wie man in all dem die eigene Stimme wiederfindet oder auch nicht verliert. Diese Episode soll ein geschützter Raum sein, nicht nur für Schlagzeilen oder also sozusagen nicht für Schlagzeilen, nicht für Sensationen, sondern für das Menschliche hinter der Kunst. Dafür, wie Wandel schmerzt, wie er fordert und wie er manchmal auch neue Energie freisetzt. Lieber ASP, ich danke dir, dass wir uns heute zu diesem sehr sensiblen Thema austauschen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin gespannt, wie das heute so wird. Ich bin auch so minimal nervös, das gebe ich zu. Denn das sind ja Themen, die gehen ins Eingemachte. Ich werde versuchen, das so ehrlich wie irgend möglich zu beantworten. Und ich bin sehr gespannt, was du im Einzelnen für Fragen für mich noch haben wirst. Gut, dann ohne weiteres drumherum legen wir los.
Okay, ich würde gerne mit einem Thema beginnen, das für einen sehr großen Kontrast steht, den sogenannten Post-Tour-Blues. Wenn ein Konzert vorbei ist und diese intensive Energie im Raum langsam abfällt, wie fühlt sich dieser Übergang für dich an, von der Bühne zurück in den Alltag?
Also, was das körperlich mit einem macht, ist natürlich sowohl für die Leute vor der Bühne als auch auf der Bühne, da schüttet der Körper ja unglaublich aus. Und dass das für Euphorie und auch ein totales Hoch sorgt, das ist ja wie eine körpereigene Droge. Und wenn man das mehrere Tage hintereinander macht, ist man in einem Dauerhoch und da macht der Körper was ganz Kluges. Er steuert gegen, weil man nicht in so einem Zustand dauernd sein soll. Das ist so, wie wir nicht ständig vor irgendeinem Säbelzahntiger flüchten sollen. ich mache auf der Bühne Dinge, auch körperlich, die mir leicht fallen, wenn ich die ohne die Bühne und das Publikum zu Hause machen wollte, würde ich dabei völlig versagen. Weil das ist sozusagen körperlich für mich oft nur möglich in dieser Situation. Ich bin kein Leistungssportler. Ich mache das alles nur auf der Bühne. Vielleicht können wir zu einem anderen Zeitpunkt auch noch darüber reden, wie sich das mittlerweile verändert hat, weil ich mache das jetzt sehr lange schon und natürlich merke ich auch, dass das körperlich anders gelöst werden muss, wenn ich das noch weitermachen möchte. Aber lass uns erstmal nur über diese Sache reden, was danach passiert. Nicht über das, wie man damit im Alter umgeht.
Ja.
Und natürlich steuert der Körper dagegen und das bedeutet, nach so einem Hoch kommt ein Tief. Und das soll eigentlich auch, das ist eigentlich auch richtig. Und wenn man dieses Tief nicht als Tief empfindet, im negativen Sinne, sondern einfach als so, jetzt musst du zurück, jetzt musst du in die andere Richtung. Aber diese Euphorie, die schlägt dann gerne um in eine eher düstere Zeit. Also das ist mit Tourblues oft auch gar nicht so richtig gut beschrieben, sondern geht eher so leicht in die Richtung Depression, weil du möchtest natürlich nicht in diesem Tief stecken bleiben und das ist auch was, das geht nicht einfach so vorbei, nur weil man das sagt, sondern das ist eine körperliche Reaktion. Das ist wie wenn man eine Droge absetzt vielleicht. Damit kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, aber das ist einfach so, du möchtest eigentlich wieder in diesen anderen Zustand. Und wenn das nicht geht, dann fühlst du dich schlecht. Und das Gute, was man nach ein paar Jahren als erstes lernt, ist, das geht natürlich auch vorbei. Und wenn man das, wenn man mit sich selbst gut umgeht, dann lässt man das geschehen und sagt einfach, hey, nach Natur, ruh dich einfach mal für eine Woche aus, komm wieder zu dir, dann ist das auch auszuhalten. Wenn man also nicht so dämlich ist wie ich, am nächsten Tag schon wieder neue Konzerte zu planen oder sagt, ich kann jetzt endlich mal meine Buchhaltung machen von der letzten vom letzten Monat, dann wäre das eigentlich auch ganz normal und man kann diesen Tourblues dann einfach als Bestandteil von so einer Tour einfach sehen und geht dann vom Gas und es wird mir wieder gut gehen, weil es ist einfach eine körperliche Reaktion, die kommt. Kommt einfach. Und manchmal ist es dann tatsächlich auch so, wenn man es länger gemacht hat, wenn man eine lange Tour hatte, dann habe ich auch schon gemerkt, dass ich dann, wenn wir regelmäßig zu einer bestimmten Uhrzeit anfangen, Konzerte zu spielen, dass ich dann noch ein, zwei Wochen zur gleichen Zeit wieder dieses so eine jetzt muss doch hier der Vorhang aufgehen Phase bekomme, wo man dann sagt, ja, eigentlich sollte man jetzt vielleicht schlafen gehen oder irgendwie auch mal auf der Couch einen Film angucken und dann wird man so total hibbelig. Man wird so nervös und sagt, ich muss jetzt aktiv werden. Und dann steht man auf und fängt plötzlich an, körperlich zu werden und das Gegenteil von Ruhe, weil das noch so drin ist. Das geht relativ schnell. Und auch das, klar, Erfahrung hilft. Mhm. Erfahrung hilft wirklich. Und weil ich das vorhin so negativ über mich selbst gesagt habe, dieses wieder in das andere Leben schnell reinkommen. Das ist natürlich, wenn man das nicht mit Vollgas macht, ist es aber auch gut. Denn so lernt man dann auch wieder, dass dieses Hoch nicht normal ist. Mhm. Und wenn wir Newcomer-Bands dabei haben, dann frage ich normalerweise immer meine Kontaktperson nach ein paar Tagen, und wie geht's dir denn? Um auch zu erfahren, wie tief ist das Loch, in das man fällt. Denn die ersten Touren, die wir gespielt haben, da war das wirklich massiv. Also heute, weil man ja auch weiß, was kommt, kann man da anders mit umgehen. Aber wenn man das noch nicht so weiß, das ist wirklich massiv, wenn dann alles in einem so auf Gegenpol geht.
Ja, also mir erzählen das tatsächlich viele, also auch gerade junge Bands, neue Bands. Und ich habe so diese eine Band noch im Kopf, sozusagen, wo der eine davon, die sind sozusagen alle in Beziehungen oder in irgendwelche Konstrukte eingeflochten und der eine ist halt wirklich alleine. Und als wir uns darüber unterhalten haben, haben die so gesagt, ja, und Person, ne, nervt uns dann an dem Tag danach schon, sobald wir wieder alle zu Hause sind, mit Nachrichten, weil er es nicht aushält, alleine zu sein. Wo ich mir denke, naja, es ist aber ja auch was unglaublich Herausforderndes. Also dann wirklich auch umzuswitchen von dieser großen Bühne zu, ich bin alleine.
Ja, du hast ja eine gemeinschaftliche Erfahrung auf der Bühne. Und dann hast du das Publikum noch gar nicht berücksichtigt.
Ja.
Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist da, auch wenn das merkwürdig klingt, wenn ich immer dieses mit der Energie so betone, aber das ist es eben. Du hast eine unglaubliche Energie, einen unglaublichen Austausch zwischen Publikum und Band und dann ist das weg. Und daraufhin, also das ist ja nicht auch nur das, was du dann 5 oder 10 Tage mit deiner Band gemacht hast, sondern das ist das, worauf du auch ein halbes Jahr dann zugearbeitet hast und das auch in einer Gemeinschaft oft erarbeitet hast. Und im Grunde wäre es wahrscheinlich gesünder, wenn man dann sagt, die Tage danach sollte man diese Gemeinschaft auch nicht sofort auflösen. Und dann wäre es vielleicht auch gerade in dem von dir erklärten Fall vielleicht angesagt, das nicht ironisch zu behandeln, sondern einfach, hey, was ein Glück, dass manche in der Band jetzt in eine Struktur zurückkommen, die sie auffängt und andere nicht. Aber das war ja dann im Erleben auch eine gemeinschaftliche Aktion. Also lassen wir die Person nicht alleine.
Ja, schwierig. Es ist aber ja nicht nur der Kontrast zwischen Konzert und Alltag. Wenn du jetzt auf deine Laufbahn zurückschaust, gab es Phasen, in denen du gemerkt hast, hier wird es mir zu viel?
Ja, diese Phase ging am ersten Tag los und hält bis heute an. Ich denke, dass dieses zu viel werden, das ist die Leidenschaft, die dahinter steckt. Die ist natürlich der Motor gleichzeitig und kann auch zu einem Problem werden. Ich sehe das aber jetzt natürlich auch. Die ersten Jahre waren sehr investitionsreiche Jahre. Und das ist auch das, was, egal welches Projekt oder welche Art der Beschäftigung oder in meinem Fall war es eine Band, egal was man sich vornimmt im Leben, was man so mit sich anfangen möchte, kommt eine Investitionsphase. Wenn man Arzt werden möchte, dann studiert man und das ist kein Zuckerschlecken. Und genauso ist es in vielen anderen Berufen auch. Es ist auch mit außerberuflichen Tätigkeiten so, wenn man eine bestimmte Sportart hat, der man nachgeht, dann dauert es relativ lange, bis man an einem Punkt ist, wo das wirklich so ist, dass man das gut und sicher durchführen kann und der Rest ist Investition. Und mit einer Band ist es natürlich zum einen eine Investition, wo man sehr, sehr lange intensivst reinbuttert, bis man das Gefühl haben kann, wir sind jetzt an einem Punkt, da gefällt mir das eigentlich, wir haben viele Leute erreicht und hat so vielleicht einen gewissen Status sich erarbeitet, weil schöne Dinge passiert sind, überraschende Dinge oder weil man sehr fleißig war. Also Erfolg kommt ja auf die verschiedensten Weisen zustande. Und aber es bleibt immer eine Investition am Anfang. Und du hast immer auf diesem Weg Situationen, wo man sich in einer Partnerschaft oder in der Gruppe nicht einig ist, wie groß diese Investition sein muss, wer bereit ist, sie mitzugehen bis zum nächsten Punkt. Viele Bands zerbrechen daran oder tauschen dann Menschen aus oder müssen sich von Menschen trennen, weil sie den Weg nicht mitgehen können. Denn klar ist, dass es erstmal ein Weg mit vielen Hürden ist und du musst gucken, dass du Gehör findest. Das wird auf der einen Seite durch Social Media natürlich ein bisschen leichter, auf der anderen Seite aber auch sehr viel schwieriger, denn du konkurrierst mit so unzählbar viel anderen Menschen, die auch gesehen werden wollen. Und das heißt, es bleibt immer schwierig. Ich habe das Ganze zu einer Zeit begonnen, als klar war, dass die Investition sehr, sehr groß sein wird. Denn das ist natürlich auch Nischenmusik, war es immer. Und wenn man Nischenmusik macht, auch wenn sie melodiös ist und auch gefällig ist, wie es bei Asp ab und zu auch ist, ist es trotzdem so, es ist Nische und es wird nie das ganz große Ding werden. Dessen war ich mir bewusst. Und diese Investition, die trifft man natürlich nicht nur aus materiellen Ressourcen, sondern mit sich selbst. Und wenn man viele Jahre wirklich diese Kerze von zwei Seiten brennen lässt, dann braucht man sich irgendwann nicht wundern, wenn man sieht, diese Investition, die kann auch umschlagen in einfach Krankheit, man kann nicht mehr, in Burnout. Und an diesen Stellen war ich schon. Und das waren die schwierigsten Situationen. Es ist natürlich auch hier so, wie an anderer Stelle oder in einer anderen Folge schon mal erwähnt, die Situation verändert sich dramatisch schnell. Also hätte mir jemand zum Beginn meiner Begeisterung für Musik erzählt, wie wir heute Musik konsumieren, ich hätte ihm den Vogel gezeigt und hätte gesagt, das denkst du dir aus, das kann nie passieren. Was für ein unglaublicher Quatsch. Man stellt sich also vor, wir leben nicht mehr in einem Konstrukt von Labels, die eine Band mit aufbauen und dann nachher finden wir viele Hörer, wir verkaufen Tonträger. Nein, es ist ganz anders. Es kommen Tech-Giganten über das Internet, enteignen uns alle, machen hintenrum große Deals mit den Labels und das, also ich habe ja eine sehr pessimistische Sicht auf den Lauf der Welt an sich schon. Das hört man auch in vielen Songs. Aber sowas hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht ausdenken können. Dieser Punkt, an dem wir stehen. Und das heißt natürlich auch die Investition, für die du dich irgendwann entschieden hast. Die ist heute so, dass man jetzt dasteht und lacht. Und man sagt, du hast also wirklich gedacht, dass du, wenn du so ein bisschen Talent hast und dann schön fleißig bist, dass du das an diesen Punkt bringst. Ja, haben wir ja alle. Aber es ist nichts mehr wert im Grunde. Das macht was mit vielen, vielen Künstlern. Nicht deswegen, weil wir alle irgendwie so geltungsbedürftig sind und unbedingt irgendwie im Mittelpunkt stehen wollen. Nein, sondern einfach, ich werde sicher keine Namen nennen, aber ich habe Kollegen, die dann einfach sagen, ich habe mein ganzes Leben richtig, richtig hart gearbeitet und nicht so hart mit 40-Stunden-Wochen, sondern mit 60-Stunden-Wochen und musste hier richtig ranklotzen. Und das soll alles dann irgendwann nichts mehr wert sein? Beziehungsweise nicht für mich, sondern da verdienen dann nur noch die Streaming-Plattformen dran. Was soll das? Und natürlich sagt der Hörer auch zu Recht, naja, es sind ja oft auch die Verträge mit euren Labels, die jetzt dazu geführt haben, dass die Situation so blöd ist. Also ihr wart ja selbst dumm. Das kann man so sehen und ich verstehe auch, dass das so gesehen wird. Jedoch, als ich meinen ersten Plattenvertrag hatte, da gab es kein Streaming. Da gab es digitale Musik schon, ja, aber es gab Streaming in dieser Form noch nicht. Und das war der große Game Changer. Und wir reden aber gar nicht jetzt gerade eben über die Wertschöpfung. Das ist ja sowieso was die Leute auch nicht immer nur nochmal von mir hören wollen, sondern es geht um das, was es macht, warum es eine Krise ist und wie man mit dieser Krise auch irgendwann lernt, vielleicht umzugehen oder einfach auch die richtigen Schlüsse zu ziehen und was macht man damit. Und ich habe mich damit sehr zur Freude mancher, aber auch zum Missfallen vieler sehr intensiv damit beschäftigt und versuche damit einigermaßen ehrlich umzugehen. Es gibt so diesen Asp auf der Bühne, der ist Darsteller und möchte natürlich auch nicht, dass man hinter die Kulissen blickt, denn was wir auf Natur erleben, das soll einfach Zauber sein zwischen uns. Wir versuchen das herzustellen und das soll uns allen eine gute Zeit geben. Das ist richtig so. Und trotzdem sollten alle wissen, auf welch tönenden Füßen das mittlerweile steht. Und zwar nicht nur bei uns, sondern bei vielen Bands, die dann einfach viele, viele, viele Jahre eine schöne kleine Karriere hatten, wo sie zwar viel arbeiten mussten, und das möchte ich auch wirklich so, dieses Bild, dieses ewige Bild des Herumtreibers und dieses Rockstars, der irgendwie mittags um 14 Uhr mal langsam irgendwie zum ersten Kaffee aufsteht, durch die Gegend schlurft und sich um ansonsten nichts kümmert, als ab und zu mal singen, das gibt es so gut wie gar nicht mehr. Und auch da, das soll auch da kein ständiges Wehklagen sein, sondern es hat sich einfach so stark verändert, dass es oft ausweglos erscheint. Und ich kenne eben viele Leute, die reagieren darauf, indem sie einfach sagen, okay, unsere Band muss einfach mehr funktionieren wie eine Firma. Schwupp, es muss unfassbar effizient laufen. Jeder hat eine Aufgabe. Und jeder muss auch eine Aufgabe finden, ob er dafür geschaffen ist oder nicht. Ne? Ob er einfach nur Bass spielen wollte oder was weiß ich, oder nur singen wollte. Und dann auf einmal muss man ihm sagen, hey, du musst noch eine andere Aufgabe, du musst Merch-Päckchen packen oder du bist derjenige, der ab jetzt vor eine Kamera sich stellt und die Leute zu unseren Konzerten einlädt. Das alles ganz wertfrei, denn manche Leute mögen das, manche sind dafür geschaffen, andere nicht. Aber was ist so schwierig macht, ist, dass auch nicht alle Bands das können. Nämlich sagen, ja, wir müssen halt funktionieren wie eine Firma. Weil wir sind doch keine. Wir machen ja Kunst. Und wer das zu vereinen weiß, der hat es ein bisschen besser. Oder wer einfach klug genug ist, auch immer Volltreffer zu landen, immer die schönsten T-Shirts irgendwie sich noch einfallen lässt, das ist gut. Ich weiß nur nicht, wohin das führt. Und das ist die eigentliche Krise und die eigentliche Angst. Denn irgendwann dürfen nur noch die Leute Kunst machen, die gut funktionieren. Und nicht die, die was Wichtiges zu sagen haben. Und das ist eigentlich das, wovor ich mich auch ein bisschen fürchte, nicht als jemand, der Musik macht. Weil wen interessiert das, was ich mache? Das ist im Grunde, danach kräht kein Hahn im Großen und Ganzen. Aber für mich als Musikfan, wenn ich mir überlege, wie viele Künstler mir etwas gegeben haben, wo es nicht darum ging, funktionieren sie in einem wirtschaftlichen Sinne, sondern im Gegenteil, entgegen aller Umstände waren es einfach Leute, die gute Songs geschrieben haben, sich auf eine Bühne gestellt haben und die Leute fanden es toll. Und sollen die irgendwann keine Berechtigung mehr haben, weil sie vielleicht nicht die allerbesten sind, um mit Geld umzugehen oder so? Wollen wir nur die Künstler, die das können? Ich stelle das einfach so in den Raum nach außen, auch zu den Hörern, weil ich will einfach zumindest nicht, dass das auch vergessen wird. Genauso wie man auch sagen muss, ich höre heute immer nur noch, hey, wenn du Erfolg haben willst, dann muss Social Media so und so bearbeitet werden. Das ist der Weg zum Erfolg. Und dann sage ich, ja, mag sein. Aber das bedeutet doch, wir hören irgendwann, wir nehmen nur noch Künstler wahr, die eben dieses Selbstdarsteller-Gen auf eine Weise haben, dass sie das gut bedienen können. Aber brauchen wir nur solche Künstler? Oder brauchen wir auch diese scheuen Songwriter, die einfach mal ein Lied schreiben, wo man denkt, mir bricht mein Herz. Die das nicht können. Es gibt natürlich auch Leute, die können beides. Mhm. Aber verzichten wir auf alle, die Mechanismen nicht haben? Und da waren die Mittel tatsächlich, die werden weniger, dass man Leute überhaupt noch findet, weil sie nicht stattfinden, weil die Algorithmen sie nicht nach vorne bringen. Und die Frage ist, wollen wir das gesellschaftlich? Wollen wir uns das so? Und was das Krisenhafte daran ist, man kann über all das stundenlang reden, so wie ich jetzt, aber ich habe keine Lösung. Denn ich kann nicht gewinnen gegen dieses System. Ich weiß auch gar nicht, wie das passieren soll. Das ist eine Entwicklung. Und viele sagen natürlich, hey, du musst mit der Zeit gehen. Es ist eben heute so, wie es ist. Aber klar, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen für uns alle. Und wenn man da nicht daran verzweifeln möchte, dann muss man einfach Wege finden, wie man zufrieden ist. Ich versuche mir heute einfach viel öfter aktiv bewusst zu werden, wie meine Dankbarkeitsmomente. Denn natürlich weiß ich nicht, was in 10 Jahren ist. Wir wissen es alle nicht, ob wir in 10 Jahren nur noch Batterien sind für die KI. Wer weiß das? Aber ich weiß, dass ich jetzt über 25 Jahre lang das machen durfte im Großen und Ganzen, was ich als meine Mission empfinde. Und das Werkzeug ist, das für sich selbst mehr in den Vordergrund zu stellen. Ne? Weder werde ich noch mal jünger in meinem Leben, ich werde nicht mehr schöner. Aber ich darf vielleicht noch ein paar Jahre das machen, was wirklich ich als meine Berufung empfinde. Und es ist ein gutes Instrument, innezuhalten und dafür dankbar zu sein, dass das so lange gut ging. Und wenn man das als Mittel benutzt, dann hat das eine Wirkung, eine körperliche Wirkung, dass es einem, und vor allem auch für die Psyche ist es so, dass man sich ein bisschen besser fühlt. Und das für solche Dinge versuche ich in mein tägliches Leben mehr einzubauen. Dieses Bewusstmachen, dieses Dankbarsein. Und das schafft dann wieder ein bisschen positive Bestärkung. Das klingt jetzt alles so ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht. Wir wissen alle, wie wir davon abhängig sind, ein bisschen positive Gedanken in unser Leben zu lassen, die einem dann wieder Motivation geben. Und das versuche ich. Und so versuche ich, diese Sachen zu regeln. Und dann ist das Thema Überlastung, von dem wir herkommen. Auch das ändert sich ja. Wenn du weißt, du investierst viele Jahre und die ersten 10 Jahre irgendwie so Vollgas zu geben, 7 Tage die Woche, 16 Stunden am Tag. Ich habe das gern gemacht. Es war eine Investitionen, die konnte ich damals geben. Die zweiten 10 Jahre meiner Karriere habe ich das auch noch gerne gemacht. Aber irgendwann sagt dein Körper, du kannst nicht für immer nur in der Investitionsphase sein, sonst wirst du schlicht und ergreifend nicht alt. Und dann hast du zwar schön immer alles hingekriegt und dir noch ein T-Shirt ausgedacht, das du irgendjemand andrehen kannst, aber meine Güte, das wird echt auch so haushaltstechnisch, energietechnisch schwieriger. Und auch damit muss man irgendwann sagen, ey, sei ehrlich zu dir. Und das muss ja auch gar nicht immer sein, dass du weniger erreichst, sondern manchmal muss man auch sagen, ich brauche jetzt hier eine Stunde Pause, damit ich nachher wieder 8 Stunden ranklotzen kann. Und wenn ich diese Pause jetzt nicht nehme, dann ist das ein Kredit, den ich in die Zukunft aufnehme, den kann ich nie mehr abbezahlen. Und das hilft. Das hilft und zumindest mir. Aber natürlich helfen auch die schlechten Erfahrungen. Wenn man richtig krass Burnout hatte, wo dann die Depressionen Hand in Hand gehen, dann. Und man kommt da irgendwie wieder an einen guten, lebenswerten Punkt. Dann ist das so ein krasser, anstrengender Weg, wo du auch danach nie wieder sicher bist. Nie wieder. Das ist in deinem Leben und du weißt, einen Schritt auf die falsche Seite, dann bist du da wieder drin. Und ich klopfe auf Holz, ich tue es einfach mal so und nehme meinen Kopf. Ich versuche nicht mehr so dumm zu sein, irgendwie immer in dieselben Hamsterräder einspannen zu lassen, reinschicken zu lassen mittlerweile, auch wenn oftmals alles so toll klingt. Und man auch sagt, hey, wollen wir eine ganz besondere Tour machen irgendwie? Und ich setze mich dann erstmal hin und sage, ja, will ich das wirklich? Will ich das? Das Gute ist, wenn ich dann entschieden habe, dass ich das will, dann will ich es auch wirklich mehr denn je. Das ist gut. Aber durch diesen Schaden, wenn man ihn so hatte, muss man klug werden. Man muss dann Wege finden, wie man anders wird. Und ich meine nicht nur anders arbeitet, sondern komplett anders wird, anders mit allem umgeht. Ansonsten ist der Weg sehr kurz zum Absturz.
Jetzt haben wir schon sehr ausführlich über diese Krisen und Umbrüche gesprochen. Ich würde gerne noch den Bogen gerne aufmachen.
Das kann ich gut, ne? Über Krisen sprechen. Das ist so unglaublich typisch, so Horrors. Ja, das ist so düster, düster Mucke ist das.
Aber auf was ich gerne noch eingehen würde, wäre, in langen Bandgeschichten gehören ja auch Abschiede dazu. Das hast du ja vor uns auch schon kurz so thematisiert. Menschen gehen, Strukturen verändern sich, Phasen enden. Wenn du so daran denkst, was war denn für dich ein Abschied, der wirklich etwas in dir verschoben hat?
Eigentlich waren das alle Abschiede, aus verschiedenen Gründen. Also wir hatten 2010 ja in der Band eine größere Umstellung. Wir hatten aber auch eine große Umstellung, als ich gesagt habe, wir können mit dem Label nicht mehr zusammenarbeiten. Das Erstere ist vielen mehr bewusst, weil es gab natürlich eine persönlichere Ebene vielleicht, und gemeinsames Musizieren schweißt auch erstmal sehr zusammen. Aber auch die Zusammenarbeit mit dem Label. Man darf ja nie vergessen, wir haben einen Plattenvertrag bekommen und dann waren wir bei diesem Label, bis ich keins mehr hatte. Wir waren nie bei einem anderen. Wir sind zusammengewachsen, wir sind zusammen kreativ gewesen, als gäbe es keinen Morgen. Wir haben mit unserer Plattenfirma eine unglaublich tolle Phase gehabt, in der wir Gesamtkunstwerke realisieren durften, die, wenn ich sie heute in der Hand habe, immer noch denke, meine Güte, sowas hat außer uns niemand gemacht. Wie toll, dass das so war. Und ich will mal so sagen, diese Trennungen, die waren alle. Wie alle, jede einzelne Trennung. Wir haben uns mal von einem Management getrennt, das blieb in der Öffentlichkeit relativ verborgen. Wir haben Trennungen auch gehabt, die überhaupt nicht aus einer, ja, wie soll ich sagen, aus Streiterei oder so herausgeboren werden, sondern einfach, weil sich Lebensumstände so drastisch geändert haben, dass wir uns verabschieden mussten. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, diese Abschiede sind schwerer. Wenn du dich gestritten hast, wenn keine Einigkeit mehr besteht, welchen Weg man gehen will, dann ist die Trennung irgendwann zwar schmerzhaft, aber sie ist ja von beiden Seiten, für beide Seiten gut, denn wenn man sich nicht einigen kann, heißt es bringt auch nichts, den Weg weiter so gemeinsam zu verfolgen. Es bringt einfach nichts. Es muss, entweder sind es zu viel Kompromisse, die man mit sich selbst nicht mehr vereinbaren kann, Und dann geht das eben nicht. Oder es geht auch menschlich was kaputt, wenn man sich streitet. All das kann passieren. Aber wenn das nicht passiert ist, wenn äußere Umstände dafür sorgen, dass Dinge nicht mehr funktionieren. Es gab die Trennung von, ich möchte es nicht Trennung nennen, weil es klingt immer so gewollt, als mein Bassist Tossi aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme gezwungen war, den Bass an den Nagel zu hängen. Ist für mich heute noch schmerzhaft. Natürlich habe ich einen total tollen Menschen gefunden, der jetzt mit uns auf der Bühne ist. Aber es wäre das nicht durch äußere Umstände passiert, dann hätte es keinen Grund dafür gegeben. Deswegen ist das schmerzhaft. Bei den anderen Entscheidungen ist es so, dass ich denke, dass es sogar überlebensnotwendig war, wenn man sieht, okay, wir kommen hier nicht mehr auf den gleichen Nenner, dass man eine Trennung vollzieht. Das mögen übrigens die anderen Beteiligten an diesen Auseinandersetzungen auch völlig anders sehen. Aber ich denke, irgendwann ist der Punkt erreicht, wenn man möchte, dass diese Vision aufrechterhalten werden kann, dass man weiterarbeiten möchte, dass man sich weiterentwickeln möchte, dann ist das überlebensnotwendig, im allerschlimmsten Fall auch zu sagen, es tut mir leid, dann kommen wir hier nicht mehr zusammen und dann muss man sich trennen. Und das ist in Ehen genauso wie in Bands so. Und ich hadere damit heute nicht mehr, außer dass alle solche Trennungen, wo man sich nicht verstanden, eigentlich zu spät waren. Ich finde, dass was ich mit ASP machen möchte, was ich mit ASP erreichen möchte, das ist so der Motor, das ist das, was man verfolgen möchte. Und ich bin eher sehr, sehr, sehr lange im Gespräch, weil diesem unbedingten Willen damit auch weiter das zu tun, was eben damit bezweckt wird, für die auch entwickelt wird, dem steht so eine Grundloyalität gegenüber. Und die ist sehr ausgeprägt, immer schon. Und das heißt auch, manche Dinge hätte man früher klären müssen. Also gerade wenn ich heute noch mit meinem Ex-Label-Chef spreche zum Beispiel. Und wir sind immer wieder in Austausch. Wir zwar nicht schön, aber wir sehen heute einfach, wir können trotzdem noch wertvolle Beiträge zu des jeweilig anderen Leben geben, nur eben das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. Wir kommen nirgends hin zusammen. Das gibt das einfach nicht mehr her, was da passiert. Und im Grunde weiß ich, wir hätten das einige Jahre früher machen müssen. Und damit hadere ich so ein bisschen. Und im Grunde ist das aber Schnee vom vergangenen Jahr. Wem hilft das? Man blickt dann in die Zukunft und sagt, okay, jetzt sind wir an dem Punkt. Wir werden uns manchen Dingen einfach nicht mehr aussetzen, wir machen das und dann kommt man da eben weiter. Manchmal geht es so, dass man sich danach noch respektieren kann, manchmal auch nicht. Aber für was das für mich persönlich war, ist die eine Sache und dann gibt es eben meine Band. Mein Projekt nenne ich es. Und Projekt soll auch nie danach klingen, als sei es nur ein Projekt von vielen, sondern es ist das, mein Lebensinhalt. Diese große Mission, die ich empfinde. Und wenn nicht alle an einem Strang ziehen, dass es in die richtige Richtung geht, dann ist es auch nicht gut auf Dauer. Und das ist was, das man hart, wirklich sehr hart lernen muss. Oder man lässt sich auf Dinge ein und kann dann irgendwann, wenn man sich nicht trennt, kann man selbst nicht mehr dahinter stehen. Dann sind die Kompromisse zu groß. Und ich bin ziemlich froh, dass es so weit dann eben nicht gekommen ist. Aber es hinterlässt Spuren. Und das ist so. Das wird jeder wird das aus seinem eigenen Leben kennen, wenn er sich von jemandem getrennt hat, mit dem er etwas Intensives erlebt hat. Ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Ehe oder etwas Eheähnliches in der Partnerschaft war oder eben etwas, das mit sowas wie Musik zu tun hat. Das hinterlässt immer Spuren und nicht jede Spur ist aber was, das sozusagen eine Narbe ist, die man nie wieder ansehen kann. Es passiert und dadurch lernen wir, dadurch wachsen wir und dann geht man hoffentlich aufrecht weiter.
Kunst ist ja was ganz Tolles. Also Kunst hilft uns ja auch, schwierige Momente zu verarbeiten. Und Musik ist ja eine ganz tolle Kunst. Und du gehst im September dann wieder auf Tour, auf die Mehr-denn-je-Tour. Und was glaubst du denn, warum kann gerade das gemeinsame Erleben von Kunst so erdend sein? Also gerade nach Krisen oder eben in stürmischen Zeiten?
Also für mich persönlich hatte ich natürlich das Glück, dass ich in den entscheidenden Momenten auch gesehen habe, dass es weitergehen durfte. Also es gab viele kleinere Knicke sozusagen, oder nein, nicht Knicke, sondern Veränderungen. Also wenn man sagt, wir haben Fans, dann ist das ja stetig im Austausch. Man hat sehr treue Menschen, die auch Veränderungen mitgehen können, die auch sagen, ey, wow, jetzt sind ja auf einmal viel mehr Gitarren auf dem nächsten Album. Weißt du was? Gefällt mir. Oder sie sagen, das ist jetzt gar nichts mehr für mich. Ich höre eigentlich hauptsächlich elektronische Musik und das ist mir jetzt zu weit weg davon. Solche Sachen hatten wir mehrfach, weil wir uns eben auch ständig verändert haben und natürlich auch den Erzählungen sehr stark immer mehr untergeordnet haben. Das heißt, was möchte ich auf meinen Konzeptalben erzählen und welche Ausdrucksmöglichkeiten brauche ich dafür? Und nicht jeder kann das mitgehen und vor allem, man kennt das. Es ist irgendwie, auch für mich gibt es Alben, die begleiten mich ein Leben lang, weil sie einfach so prägend sind, dass ich sie auch wahrscheinlich, bis ich irgendwann in die Kiste falle, nehme ich sie gerne noch mit. Auf Vinyl, auf CD oder mein Smartphone, damit man es auch im Streaming mitnehmen kann. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die waren zu ihrer Zeit wichtig. In dieser prägenden Phase, wo man Jugendlicher ist, hört man auch viele, viele Sachen sehr intensiv und die spielen dann eben nicht ein Leben lang eine Rolle. Und ASP kann auch sowas sein. Und natürlich ist das eine sich ständig verändernde Schar an Menschen, die da dahinter steht. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass ich eben dadurch, dass ich gezeigt habe, was ich machen möchte und dass ich auch wahrhaftig das immer noch mache, obwohl wir jetzt kein Label mehr haben oder jemand in der Band nicht mehr dabei ist. Aber grundsätzlich verstehen die Leute, um was es geht und wollen da weiter dabei sein. Auch das habe ich sehr dankbar dann gesehen. Und natürlich habe ich mir auch in verschiedenen Phasen, wenn es dann hieß, wir gehen jetzt wieder auf Tour und es war eine Form von Bruch da, natürlich hast du dann auch echt Respekt vor der Situation bis hin zu Angst. Werden die Leute das immer noch mögen? Werden die das immer noch akzeptieren? Oder drehen die sich um und sagen, okay, für mich hatte eher ich war eher Fan von einer Person und bin jetzt weg. Oder ich komme hierher und sage, es ist im Grunde noch das gleiche Konzept, dass das hier stattfindet und ich will Teil dieser Sache sein. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass das eben geblieben ist und dass ich weiter daran arbeiten konnte, das so zu machen. Und das dafür ist live natürlich entscheidend. Denn auch wenn wir in der Welt voller offener Kommunikationswege sind, zum Beispiel Social Media, was für unglaubliche Shitstorms ich in Trennungsmomenten hatte, aber das hat nicht das komplette Meinungsbild abgebildet. Das war so nicht. Aber die Leute, die was Negatives sagen wollen, werden immer, immer die lautesten sein und teilweise auch wirklich hartnäckig. Und dann live auf die Bühne zu gehen und zu sagen, hey, diese Welt ist irgendwie voll in Ordnung. Hier ist alles gut. Die Leute sind begeistert. Wir schaffen es wieder, diese Energie auszutauschen, diesen Funken überspringen zu lassen. Das ist natürlich das große Heilmittel. Das hast du nicht mal mit einem Album. Wenn du das veröffentlichst irgendwie, dann kannst du ja heute auch nicht mehr sagen, wow, irgendwie hat er doppelt so viel verkauft wie damals. Das ist alles ausgehebelt. Aber wenn du live bei den Konzerten spürst, hier ist, das funktioniert. Das kann viel helfen in solchen Situationen. Und das war hier so. Und das ist natürlich, wie gesagt, da bin ich super dankbar. Und super dankbar, aber nicht nur, dass die Leute weiterhin kommen und wir viele Leute haben, die vor der Bühne stehen, sondern ich kann weiterhin ich sein. Ich kann weiterhin mit meinen Entscheidungen oder mit den Entwicklungen gut leben, denn das hier ist das, worum es geht. Nicht vergessen und sich das bewusst zu machen. Hier, die Leute sind da, du bist da, alles ist gut.
Mit Blick auf die Mehr denn je Tour, was wirst du auf der Mehr denn je Tour anders machen als in den anderen Jahren?
Ja, wir haben das natürlich jetzt gut hergeleitet. Ich werde mal alle austauschen. Diese ganzen Leute, die da dabei sind, das war ein ganz, ganz schlechter Scherz. Nein, ich glaube, so viel anders machen werden wir nicht zwingend. Wir werden genau das versuchen, wieder zu machen. Wir wollen zeigen, nachdem man jetzt auch so viel haben wir thematisiert, was die Probleme sind in den letzten Jahren. Ich habe auch viele Journaleinträge geschrieben und den Leuten immer wieder klargemacht, es liegt an uns. Also es liegt nicht nur an der Band, es liegt an euch. Es liegt an euch, wie ihr uns unterstützt im Vorverkauf. Es liegt an uns allen, dass wir dieses Gefühl haben. Und das wurde jetzt viel thematisiert, aber jetzt muss auch mal wieder der Moment kommen, wo wir sagen, lass es uns machen und dann sehen wir weiter. Die Frage, die, wenn man so viele Probleme offen und ehrlich kommuniziert, dann kann der Eindruck entstehen, es gäbe nur Probleme. Oder werdet ihr nicht genug belohnt von uns? Und das soll nicht entstehen. Und deswegen heißt die Tour so, wie sie heißt. Denn dieses Gefühl ist da. Mehr denn je. Und wir haben natürlich die gute Chance, endlich war eine Pause da, ich habe Songs geschrieben, ich würde gern den einen oder anderen mitbringen auf der Tour und schon mal live vorstellen, ob er veröffentlicht wird, wir werden sehen, ich denke aber schon. Und dann haben wir noch ein kleines Jubiläum anstehen dieses Jahr. Das Gute ist, wenn man lange durchhält in dieser Branche und viel veröffentlicht, dann hat man jedes Jahr irgendwas zu feiern. Das werden wir auch machen dieses Jahr. Und ich denke, das wird genug anders sein. Das Schöne auch, wenn man so arbeitet wie ich. Wir haben halt nicht nur 10 Songs, die wir immer spielen, sondern es dürfen auch mal andere rein. Wir haben genug Auswahl. Und dann werde ich wieder 3-4 Monate an der Setlist arbeiten. Ich freue mich schon drauf.
Okay, lieber Asp, vielen Dank für deine Offenheit und auch für die Ruhe, mit der du diese Themen ansprichst, für das Teilen dessen, was sonst hinter den Kulissen geblieben wäre oder oft auch bleibt, Erschöpfung nach der Magie, die Zweifel, die Abschiede und auch die Wege zurück und das Wiederfinden des eigenen Weges beziehungsweise der eigenen Stimme. Und vielleicht ist das eine der stärksten Qualitäten von Kunst, dass sie nicht nur so tut, als wäre alles immer nur so hell, sondern Räume schafft, in denen Menschen sich mit dem, was schwer ist, nicht allein fühlen müssen. Und dass Live-Konzerte manchmal genau dort ansetzen, als Ort von Erdung und Gemeinschaft. In der nächsten Episode dieser besonderen Metal.de Podcast-Reihe mit Asp widmet mir uns der Alchemie des Wortes, der Sprache, ja, Bildern, Symbolen, Poesie, der Frage, wie Texte entstehen, die mehrere Ebenen gleichzeitig tragen können. Wir danken euch fürs Zuhören. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Hainbucher, und ich hatte die Ehre, mit Asp über Brüche und Krisen zu sprechen. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Wahnsinn, was eine Abmoderation. Ich bin hin und weg. Ich werde die nicht mit irgendeinem blöden Kommentar jetzt irgendwie auch nur ein bisschen runterziehen. Bis zum nächsten Mal. My